Radio F Radio Talkshow. Vor Ort Spezial.
Einen gemütlichen Abend von mir aus dem Radio F Studio. Hier ist Vor Ort Spezial, unsere Interviewsendung. Studiogäste am Mittwoch zwischen 19 und 20 Uhr. So ist das auch heute. Mein heutiger Gast kommt aus Nürnberg und ist eine absolute Minderheit. 7,4 Milliarden Menschen leben auf der Erde und nur etwa 150 davon haben alle 193 Staaten der Welt gesehen. Mein heutiger Gast gehört dazu. Michael Runkel ist bei mir im Radio F Studio. Lehrer aus der Nürnberger Nordstadt und Fotograf. Ich bin sicher, wir kommen ein bisschen rum. Bis 20 Uhr haben wir zusammen das Vergnügen. Und wir starten mit Trini Lopez und passend zu unserem heutigen Thema, America. Schönen guten Abend, gute Fahrt. Wenn Sie uns im Auto zuhören.
America. I like the city of San Juan. I know a boat you can get on. Everyone there will get big cheer. Everyone there will have moved here. I'll drive my Buick through San Juan. If there's a road you can drive on, I'll give my cousins a free ride. How you fit all of them inside? Immigrant goes to America. Many hellos in America. Nobody knows in America. Puerto Rico's in America. Shorts of America, many clothes in America, knock on the doors in America, walk to wall floors in America. I'd like to go back to San Juan. Why don't you shut up and get gone? I'll bring a TV to San Juan. If there's a current to turn on. America, okay by me in America, everything's free in America, for us more fit in America.
Spezial bei Radio F auf der 94.5. Ich habe es Ihnen gerade eben kurz nach unseren 19 Uhr Nachrichten gesagt. Bei uns ist heute Abend ein Mann zu Gast, der die Welt kennt. Michael Runkel ist bei uns. Schönen guten Abend.
Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ich da sein darf.
Es gibt kein Land auf der Welt, das Sie nicht bereist haben.
Das stimmt.
Das sind wie viele Länder, die da zusammenkommen?
Ja, gibt es unterschiedliche Zählweisen.
Ja.
Es gibt eine, die UNO-Länder. Das sind die alle, die eben offiziell deklarierten Länder sind 193. Mhm. Dann gibt es aber noch eine ganze Reihe von anderen Ländern, wie beispielsweise der Kosovo, Vatikanstaat, dann gibt es Taiwan, die ein bisschen umstritten sind. die auch nicht bei der UNO sind. Und dementsprechend gibt es da noch einige Länder mehr. Und dann gibt es auch noch so Transnistrien, eine abgespaltene Provinz von Moldawien, die wird nur von Russland anerkannt. Abchasien, Südossetien, die haben ehemals zu Georgien gehört, sind jetzt auch selbstständig, werden aber auch nur von Russland anerkannt.
Gibt wenige Menschen auf dem Planeten, die das auch geschafft haben?
Ja, sehr wenige. Ein bisschen mehr als 150 haben jetzt alle Länder eben bereist auf der Welt.
Waren mehr im All als
viel mehr,
alle
ja.
Länder der
Über
Erde
500 waren im Weltall und ein bisschen mehr als 150 eben haben alle Länder bereist.
Was sagt Ihre Frau dazu?
Naja, sie fährt oft mit, da freut sie sich. Jetzt war ich aber oft in Afrika im letzten Jahr, da war sie nicht dabei, weil wir auch eine Tochter haben und das waren dann schon eher gefährliche Länder und da haben wir gesagt, da müssen wir wirklich schauen, dass wir eben eher die Sicherheit vorgehen lassen und dementsprechend bin ich da allein oder mit Freunden unterwegs gewesen.
Meldet man sich dann zwischendurch mal?
Selbstverständlich, jeden Tag, wenn es möglich ist.
Wann haben Sie diese langen Reisen begonnen, diese Weltreisen bei gleichzeitigem Sammeln?
Ja.
Gab es die erste?
Also ehrlicherweise, ich bin gar nicht so ein Sammler. Also ich bin da jetzt eigentlich eher nur dazugekommen. Ich habe bloß eine unglaublich große Neugierde und für mich war das immer wichtig. Und schon wie ich ein Junge war, 8, 9, 10 Jahre alt, mich haben Abenteuer total interessiert. Und das war früher eben schon so, dass ich eben Karl May gelesen habe, Karabenemsi, wieder da ins wilde Kurdistan, nach Saudi-Arabien, im Sudan war ich gereist. Das hat mich früher schon sehr interessiert. Und dieses Zählen, das kam eigentlich erst eher zufällig. Und irgendwann gibt es so verschiedene Clubs. Und dann habe ich mal das irgendwie eingetragen und festgestellt, oh, ich bin ja da schon relativ weit. Und jetzt habe ich eben gesagt, jetzt dieses Jahr, weil ich jetzt eine Ausstellung habe, ein Buch rausbringen, jetzt mache ich das endlich mal, bin ich das zu Ende. Eigentlich hätte ich das schon lang machen können, aber eigentlich hat mich immer viel mehr das Interesse an Orte gebracht und weniger das Zählen.
Jetzt haben Sie am Schluss sozusagen in den letzten Monaten einfach die Sammlung dann komplettiert.
Ganz genau.
Was war das letzte, wo Sie jetzt waren?
Guinea-Bissau in Westafrika und ich fliege jetzt aber auch nochmal nach Saudi-Arabien. Da war ich zwar auch schon mal, aber ich finde, wenn, dann möchte ich das schon immer gescheit machen und möchte auch was sehen und vor allem auch eben fotografieren, weil das ja auch, mit dem ich auch mein Geld verdiene unter anderem und deswegen da werde ich auch nach Saudi-Arabien fahren, aber eigentlich war ich da schon mal. Habe aber nicht so viel gesehen, deswegen war Guinea-Bissau das letzte Land.
Kommen wir leicht nach Saudi-Arabien? Ihre Frau muss hier bleiben?
Ja, ich muss hier bleiben. Hätte schon mitfahren können.
Keine Klamotten.
Saudi-Arabien ist mit das schwierigste Land auf der Welt, wo man hinreisen kann. Saudi-Arabien erstellt keine Touristenvisas und die sind auch sonst sehr, sehr geschlossen. Die wollen das jetzt zwar ändern, aber sie können viel, viel leichter nach Nordkorea, nach Bhutan, wo auch immer, wo man sich vielleicht denkt, dass es schwierig ist. Aber die wirklich schweren Länder sind in Afrika und Saudi-Arabien.
Wie geht das, wenn man nach Saudi-Arabien will? Geht man zur Botschaft, sagt, hier ist mein deutscher Pass, ich will ein Visum.
Ja.
Muss man einen Schein noch reinlegen?
Also ganz ehrlich, das kann ich gar nicht hier im Radio so öffentlich sagen. Also es hängt damit zusammen, dass man wirklich eine Einladung braucht, eine Business-Einladung, weil es eben nur Business-Visas gibt. Und da muss man eben gewisse Hintertüren betätigen, weil sonst schafft man es nicht, da reinzukommen.
Waren Sie als Geschäftsreisender sozusagen?
Ich werde als Geschäftsreisender.
Oder Sie werden als Geschäftsreisender hin.
Genau.
Erkennt die Länder der Erde. Michael Runkel bei uns am Mittwochabend im Radio F-Studio und in ein paar Minuten unterhalten wir uns weiter.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, I know. Sunshine when she's gone.
darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away.
Mittwochabend bei Radio F auf der 94.5. Ein Nürnberger heute Abend bei uns zu Gast, der 193 Staaten der Welt bereist hat. Und nicht nur so mal mit dem Flugzeug Hauptstadt und wieder weg, sondern auch noch über 600 von 1000 Provinzen gesehen hat. 150 Menschen auf der Welt haben das geschafft und auch Michael Runkel ist einer davon. Wie war es in Nordkorea?
Sehr interessant.
Gefährlich?
Nein, überhaupt ganz und gar nicht gefährlich. Also sicherer können sie gar nicht sein, weil sie haben immer zwei Aufpasser dabei. Nordkorea ist einer der interessantesten Länder, wo ich je gewesen bin. Das ist nicht wunderschön, aber Nordkorea ist so ganz anders als alles, was Sie kennen. Wenn Sie die Grenze überschreiten, ich bin von China, von Dandong aus angekommen, Sie sehen das 21. Jahrhundert, Sie setzen sich in einen Zug, fahren über eine alte, so eine Militäreisenbahnbrücke drüber und Sie landen im Jahre 1950. Und das ist etwas, da erleben Sie so viele Dinge, die man sich eigentlich sonst nirgendwo sonst auf der Welt mehr sehen kann, dass es wirklich eigentlich hochspannend ist, dieses Land anzuschauen und eben auch wirklich oft anders ist, als dass man sich vorstellt. Weil es wird immer so, wie extrem und wie wenig es dort gibt. Das ist,
ja, und wie blöd der Präsident ist und all diese Dinge.
Ja, natürlich. Das mag schon bestimmt auch richtig sein. Aber es ist eben nicht so, dass man eben, also Armut ist, das findet man in Afrika. Ja, wenn die Leute wirklich in primitivsten Hütten wohnen und eben wirklich nichts zu essen haben, jeden Tag 10 Kilometer zu Fuß laufen, um Wasser zu holen. Das ist alles in Nordkorea nicht der Fall. Wenn sie nach Pyongyang kommen, sind riesengroße, so kommunistische Arbeiterblöcke, also Hochhäuser. Und da gibt es große, breite so Prachtstraßen, also allerdings ohne Autos. Die Menschen sind ganz normal angezogen, es gibt fließend Wasser, es gibt Strom, also es ist alles da. Es ist halt nur anders.
Kein Überfluss sozusagen.
Natürlich nicht. Ne? Das ist ja, dafür ist das Land auch nicht, das ist halt ein Teil des Kommunismus, dass man halt nicht den Überfluss hat, sondern dass man halt eben normal lebt. Ne?
Wie ist das mit den Sprachen? Das ist ja für viele Menschen, die auch gerne reisen und die vielleicht auch so wie Sie ein bisschen neugierig sind, manches Mal ein Hindernis, dass man sagt, bevor ich da hinfahre, kann ich mich schlecht verständigen. Selbst manch einer, der sagt, auch nach Tokio ist schwierig, weil da kann ich ja schon keinen Wegweiser mehr lesen. Wie gehen Sie mit diesen Dingen um?
Das stimmt. Also in Tokio ist wirklich ein bisschen schwierig, aber ich spreche relativ viele Sprachen.
Wie viele?
Ich komme mit 7 Sprachen komme ich zurecht. Also wirklich fließend, also Englisch, Französisch, Spanisch.
Was sind die anderen 4?
Die anderen vier Sprachen? Ja, also Italienisch, Portugiesisch und Indonesisch und ein bisschen Russisch.
Dann ist die nächste Frage, wenn man reist, was machen Sie, wenn Sie krank werden?
Man wird gar nicht so oft krank, wie man sich das vielleicht vorstellt. Also ich habe schon ein paar Sachen gehabt, aber eigentlich nur einmal, wo ich wirklich schwer krank geworden bin, da bin ich vom Orang-Utan geküsst worden. Da war ich in Borneo, tief im Dschungel, und dann gibt es da so eine Waisenstation, und dann kam Orang-Utan und der wollte mich küssen. Denn das war so ein etwas größeres Baby, und der ist dann an mir hochgeklettert und dann hat er so ausgespuckt, und also wie immer wollte mich immer an mich kommen, und dann habe ich eben Speichel von dem ins Gesicht bekommen. Und habe daraufhin eine Herzmuskelentzündung bekommen und noch ein paar andere Sachen. Oh. Und man hat dann, also ich bin dann hier in Tropenklinikum gewesen und man hat das überhaupt nicht gekannt. Das war so ein gekreuzter Virus und also es war gar nicht klar, was ich dann eben habe.
Wie ging das dann weiter?
Ja, viel Antibiotika. Das war in der Studienzeit. Das habe ich auch zu Beginn gar nicht gemerkt. Das kam jetzt im Laufe der Zeit, weil ich immer gemerkt habe, dass ich so extrem müde war. Da bin ich dann schon wieder in Deutschland gewesen, wie ich dann zum Arzt gegangen bin.
Sie sind Lehrer?
Auch.
Welche Fächer?
Wirtschaft, Sport, Geografie, Fotografie und Informatik.
Am Labenwolf-Gymnasium. Labenwolf-Gymnasium. Genau. Das Lehrerdasein ist ja ein sehr geordnetes, ein sehr solides, ein sehr stabiles. Mhm. Wie verträgt sich das mit der Lust, alle Länder und alle Gegenden und alle Provinzen der Welt kennenzulernen?
Ja, also das war, bevor ich Lehrer geworden bin. Ich habe schon immer als Fotograf gearbeitet.
Ja.
Und ich habe das dann einfach eben miteinander kombiniert. Das war auch so, dass ich von vornherein, dass ich klar gesagt habe, also ich mache gerne diese Kurse, ich unterrichte Geografie, unterrichte Fotografie. Also da kann die Schule auch sehr davon profitieren. Und dementsprechend habe ich halt eben die Ferien oft eben dazu genutzt und kann das natürlich dann auch wieder im Unterricht eben ganz gut einsetzen.
Ihre Frau begleitet Sie neuerdings?
Seit 6 Jahren schon. Ja. Wir waren in über 80 Ländern auch zusammen.
Sie im Dschungel kennengelernt?
Nein, in der Antarktis. In der Antarktis auf einem Eisbrecher. Ja, sie ist eine Popsängerin und sie hat damals eben, wie wir auf dem Weg wieder Richtung Kap Horn gewesen sind, da haben die alle gefragt, weil sie aus Amerika kommt und ob sie nicht, weil sie so bekannt in Amerika ist, ob sie nicht ein paar Lieder singen können am Abend. Naja, und dann ist sie danach auf dem Konzert auf mich zugekommen. Ja, da haben wir uns kennengelernt und dann sind wir 9 Monate zusammen um die Welt gereist und daraufhin ist sie nach Deutschland gezogen.
Sie ist Amerikanerin?
Ja, sie ist Amerikanerin, ja.
Wie fühlt sich eine Amerikanerin hier bei uns in Franken?
Die findet super. Die ist wirklich, abgesehen vom Wetter, sie ist absolut begeistert vom Leben hier, auch von den Menschen und von, ja, einfach wie das Leben in Deutschland ist.
Und gelegentlich kommt sie auch immer ein bisschen rum in der Welt, wenn sie dann zusammen... Die nächste Reise.
Relativ viel, ja. Sie hat relativ viel schon gesehen, ja.
Ein Globetrotter hat man, glaube ich, früher gesagt. Ein Weltreisender aus Nürnberg, Michael Runkel, am Mittwochabend im Radio F-Studio. Und in ein paar Minuten unterhalten wir uns weiter.
Pretend that you're still around. Yeah!
Ein Weltreisender am Mittwochabend im Radio F Studio. Im Vorort Spezial unsere Interviewsendung. 193 Staaten hat die Erde von der UNO anerkannt und 150 Menschen weltweit haben diese bereist. Einer davon mein heutiger Gast, Michael Runkel aus Nürnberg. Werden Sie sicherlich häufig gefragt, wo was am gefährlichsten?
Ich reise natürlich jetzt schon seit 30 Jahren. Also ja. Ich habe schon relativ viel sehr gefährliche Orte erlebt.
Vielleicht schwierig zu sagen, da war es.
Ja,
definitiv.
Aber der gefährlichste Ort sicherlich, den es jetzt auf der Welt immer finden kann, also mit Abstand, ist Mogadischu. Da war ich letztes Jahr. Ich hatte 4 Bodyguards, die während 24 Stunden mit mir dabei waren. Und trotzdem, ich war nur einige Tage da, ich habe da für einen Reiseveranstalter Fotos gemacht, für einen Lokalen, war es so, dass ich innerhalb von 72 Stunden 3-mal inmitten von meinen Bodyguards gestanden sind, die Waffen entsichert hatten und die dann eben mit anderen Milizen und so Eliteeinheit einmal sich gegenübergestanden sah und jeder, ja, jede Sekunde hätte einer losschießen können und wir wären alle tot gewesen.
Warum führen sich die da so auf?
Weil das seit über 30 Jahren Krieg ist. Alles ist frakturiert in so Clan-Einheiten und natürlich ist Al-Shabaab, Al-Qaida in Afrika ist da sehr stark und die haben auch dementsprechend ständig irgendwelche Attentate, die sie durchführen. Deswegen war auch vor meinem Zimmer war ein Mann mit Maschinengewehr gelegen, 24 Stunden am Tag, Kalaschnikows nebenan, weil die immer wieder dort eben mit LKWs erst quasi anfangen, die Wände in die Luft zu jagen, damit sie reinkommen. Und dann versuchen sie halt die Leute, weil die ganzen Politiker, die dort leben, leben nicht in Privathäusern. Es ist unmöglich dort.
Im Panzer.
Die leben alle in diesen wirklich hochgesicherten Hotels. Und selbst die werden immer wieder angegriffen, weil eben es... Also die Situation in Mogadischu ist absolut unvorstellbar, wenn man noch nie sowas gesehen hat.
Dann drängt sich doch die Frage, weiß Gott, auf, warum sind Sie denn dann hingefahren? Ich meine, der Somalia ist das ja. Hätten Sie ja für die Kategorie, ich habe alle Länder der Welt gesehen, vielleicht auch einfacher haben können. Einmal irgendwo den Fuß kurz über die Grenze und
wieder zurück. Ja, das ist ja nicht meine Art. Ich will ja schon das sehen und erleben. Und wir hatten dieses Reiseunternehmen, die hatten mir zugesichert, dass ich da absolut sicher bin, dass da überhaupt nichts passiert. Und es war auch so, dass da ein Präsident gewählt worden ist und dass die Situation eigentlich zu dem Zeitpunkt auch relativ ruhig gewesen ist. Aber das, was sie mir erzählt haben und wie das dann wirklich vor Ort war, das waren 2 unterschiedliche Paar Schuhe.
Wie kommt man da hin? Nach Mogadischu, Frankfurt, Flughafen und dann?
Ja, es geht, also das war der Rückweg. Ich kam aus Somaliland. Der Norden von Somalia ist abgespalten. Ist eine dieser nicht anerkannten Länder. Und ich kam aus Somaliland und da bin ich also losgeflogen. Dann hat der Mann angeschaut und das Flug ging weiter nach Nairobi. Und dann schaut er sich so an und sagt, nach Nairobi. Ich sage, nee, nach Mogadischu. Und dann schaut er mich so an. Das ist der erste weiße Mensch, den er je gesehen hat, der nach Mogadischu fliegt. Also von Hargeisa, von Somaliland aus. Und als ich dann rausgeflogen bin, dann gibt es da 4 oder 5 Mal in der Woche gibt es Flüge von Turkish Airlines, mit denen sie quasi von Mogadischu über Istanbul nach Nürnberg fliegen können. Sind sie in 12 Stunden sind sie da.
Gut, dass das geklappt hat alles.
Ja, also es ist viel einfacher als verschiedene andere Orte, wo man sich das vorstellen könnte, dass es dort einfacher wäre.
Der Weltreisende Michael Runkel am Mittwochabend im Radio F-Studio und in ein paar Minuten unterhalten wir uns weiter.
Everybody knows one song sung blue, every garden grows one. Me and you are subject to the blues now and then, but when you take the blues and make a song, you sing them out again. Sing them out again. Song sung blue, weeping like a willow. Song sung blue, sleeping on my...
can sing it with a cry in your voice. And before you know it, get to feeling good. You simply got no choice. Subject to the blues now and then. But when you take the blues and make a song, you sing them out again.
Er hat alle, aber wirklich auch alle Länder der Erde gesehen und nicht nur so mal in die Hauptstadt, sondern auch intensiv bereist. Der Nürnberger Michael Runkel ist heute Abend bei mir im Radio F Studio. Gefährliche Länder, wir haben uns über Nordkorea ein bisschen unterhalten, über Saudi-Arabien haben Sie erzählt, wie schwer es ist, dahin zu kommen. Wie viele Pässe haben Sie? Wie viel braucht man da?
Aktiv habe ich momentan 3.
Braucht man so viele?
Ja, weil ich jetzt sehr viel in Afrika war und das mit dem Visa so extrem schwierig ist, weil man da gerade so in Ost- und Zentralafrika sind die Visa sehr schwierig zu bekommen und deswegen musste ich dann immer Visas parallel beantragen und dann habe ich noch einen dritten Pass, wo mein amerikanisches Visum drin ist und deswegen habe ich momentan 3 Pässe. Insgesamt habe ich schon 13 Pässe, aber schon verbraucht.
Mit dem amerikanischen Visum, das hatte man deswegen, weil in manchen Ländern der Erde das nicht so gerne gesehen ist, dass man das im Pass hat?
Nee, das ist einfach so, das war...
Ihre Frau Amerikanerin ist?
Weil ich Amerikaner bin und ich dann öfters in Amerika auch bin und dann habe ich eben so ein 10-Jahres-Touristenvisum.
Mit vielen Pässen heißt es immer, kommt man überall durch auf der Welt.
Ja, es hat zumindest einen Vorteil, wenn Sie nur einen Pass haben und es dann mal der Pass verloren geht, wie jetzt erst letzte Woche mir passiert ist, dann ist es gut, wenn man einen zweiten Pass hat. Wenn Sie eben verschiedene Visas beantragen, sagen wir mal für Angola und Äquatorialguinea gleichzeitig, da können Sie davon ausgehen, dass das teilweise 5-6 Wochen dauert. Und wenn Sie eben aber wissen, dass nach Äquatorialguinea die Visas nur 60 Tage gültig sind, da braucht man einen zweiten Pass. Weil nämlich in dem Moment, wo es ausgestellt worden ist, nur in den nächsten 60 Tagen muss ich in das Land reinreisen.
Warum brauchen die so lange? Das geht ja hier in der Botschaft in Berlin, um den Stempel da reinzumachen.
Ja, wenn Sie wüssten, wie das da in diesen Ländern zugeht, dann
hätte ich das nicht gefragt.
Würden Sie
das
nicht fragen, weil das ist ja,
muss man
die Länder
doch.
Sind so schwierig, um es jetzt mal in einfachen Worten zu sagen. Da wird einem sehr, sehr viele Steine in den Weg gelegt.
Können Sie jetzt hier im Radio F-Studio wahrscheinlich auch nicht sagen, wie viele Steinchen man da hinten reinlegen
muss? Nein, gar nicht. Das hat gar nichts mit Steinen zu tun, aber ich kann...
Nein, nicht mit Steinen, mit Scheinen.
Ja. Aber die Steine sind dann auch immer... Die Scheine sind dann auch Steine. Also ich kann Ihnen ein Beispiel sagen. Ich bin letztes Jahr auf dem Weg von Kamerun nach Äquatorialguinea gewesen. Und für Äquatorialguinea ist einer wieder dieser extrem schwierigen Visas. Da muss man ein polizeiliches Führungszeugnis haben, muss man Hotels vorgebucht haben, da muss man Flüge vorgebucht haben, alles muss vorgebucht sein, ja, dass man reinkommt. Das ist das reichste Land übrigens in Afrika. So, und dann bin ich da mitten im Dschungel, verlasse Kamerun, war echt froh, weil es war eine sehr, sehr wilde Reise dort und stehe also in diesem Grenzstreifen, gehe nach Äquatorialguinea rüber. So, und dann nimmt er meinen Pass, schaut sich den Pass an, also ich war die ersten 2 Stationen schon durch, nimmt den Pass, ruft den auf Spanisch, wirft mir den an die Brust und sagt auf Spanisch, wo ist dein Visum? Dann nehme ich den Pass und sage, hier ist das Visum. Sagt er, nee, das Visum ist abgelaufen. Und dann sage ich, Entschuldigung, das habe ich von der Botschaft in Berlin. Die wissen genau, wann ich komme. Ich habe alle Buchungen da. Man braucht ein spezielles Tourist-Permit. Ja, die Nummer 50 Euro kostet, Visum kostet 180 Euro. Ich habe alles hier. Sagt er, nee, abgelaufen. Dann sage ich, aber ich habe doch alles hier. Sagt er, ja, haben die einen Fehler gemacht. Ach, sag ich, nee. Ich hab doch Kamerun verlassen. Was soll ich jetzt machen? Sagt er, ist mir doch egal, ist doch nicht mein Problem. Dann sage ich, was soll ich jetzt machen? Und dann sagt er, ja, ist nicht sein Problem. Ich soll gehen. Dann hat er mich so rausgewirkt. Also wirklich sehr unangenehm, würde ich jetzt mal sagen. So, dann stehe ich also da und dann versuche ich nach Kamerun reinzugehen. Da sagen die, ja. Also ich habe gesagt, sorry, ich habe alles da, die haben mich jetzt wieder rausgeworfen und ich habe ja alles auch schon bezahlt gehabt. Ja, also Flüge und so, alles da. Wie ich nach Kamerun rein, sagen sie, sorry, du hast keinen Eingriffsstempel für Ecuador-Guinea, kommst du nicht ins Land rein. Da sage ich, was soll ich jetzt machen? Sagen sie, ist nicht unser Problem. Da sage ich, wollt ihr Geld haben? Nee, 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 kommst du nicht rein. Bin ich wieder nach Ecuador-Guinea und habe gesagt, ich kann jetzt nicht hier in diesem Grenzstreifen, das ist wirklich ganz wilde Grenze auch, ne? Also viele Aggressionen, sehr viel, also wirklich unangenehme Typen, die da unterwegs gewesen sind, dann schiebt er, ich gehe wieder zurück und sagt er, hier kommst du nicht rein. Sag ich, da drüben komme ich auch nicht, was soll ich jetzt machen? Sagt er, mir doch egal. Kannst nach Berlin gehen und kannst wieder am neuen Visum kommen. Sag ich, ich komme nicht mehr ins andere Land mehr rein. Und jetzt muss ich mal dazu sagen, ausschließlich Französisch, ausschließlich Spanisch. Nichts, es geht nicht. Und dann bin ich zurückgegangen und gesagt, Jungs, ich erwarte jetzt, ich habe Gott sei Dank ein Multiple-Entry-Visum gehabt, also dass ich mehrfach in ein Land einreisen kann. Ich erwarte jetzt, dass ich hier reinkomme. Ich zahle euch $10. Ich erwarte jetzt, dass ich hier reinkomme. Dann habe ich jetzt Gott sei Dank, kann ich fließen Französisch. Und dann irgendwann haben sie gesagt, okay, ich soll ihnen $20 geben. Sie geben mir den Stempel, dann kann ich wieder rein. Aber alles andere, Ecuador-Guinea, war verloren.
Das heißt?
Naja, also die Flüge waren futsch, das Reisepermit hat mich hunderte von Euro gekostet und das war dem vollkommen egal.
Wie ging das dann weiter? Wie sind Sie dann wieder?
Naja, ich bin dann zurück in Kamerun gewesen und bin dann nach Gabun weitergeflogen. Ecuador-Guinea hatte ich dann ausgelassen. Ich musste überhaupt irgendwo hin. Das war ja wirklich, ich wäre sonst echt da verloren gewesen. Und das ist halt schon, das ist wilde Gegend. Das ist nicht so, das ist wirklich anders. Kann man sich eben, wie gesagt, in Deutschland echt nur sehr schwer vorstellen, wie da die Gegebenheiten sind. Das ist ganz, ganz hart, wild und hart.
Was muss man mitbringen, um diese Dinge, so wie Sie sie machen, zu tun?
In diesen Ländern, in jedem Fall Erfahrung. Also wenn ich jetzt jemand, der noch nie in so einem Land gewesen ist, der geht da hoffnungslos verloren. Also wirklich da mit der Polizei und jetzt, also die Menschen sind alle sehr nett. Das muss man immer wirklich ganz vorne anstehen. Aber die Polizei und Militär, das ist hanebüchen. Das ist wirklich, sie würden, wenn sie einmal in diesen Ländern waren, würden sie nie ein schlechtes Wort über die deutsche Polizei sagen, weil das ist wirklich, die Polizei ist dort nicht dein Freund, sondern immer nur dein Gegner.
Ein Weltreisender aus Nürnberg, Michael Runkel, am Mittwochabend im Radio F-Studio. Und in ein paar Minuten unterhalten wir uns weiter. Two girls for every boy. Surf City, here we come. Surf City. Spezial bei Radio FM Mittwochabend. Seit 19 Uhr ist Michael Runkel bei mir. Weltreisender aus Nürnberg. Er hat alle Staaten der Welt gesehen, als einer von 150 Menschen hier bei uns am Globus. Wie war es in Syrien?
Wunderbar. Ich sage Ihnen, ich war dreimal in Syrien, allerdings vor dem Krieg. Einmal unter Hafez al-Assad und andere zweimal unter Bashir. Ein absoluter Albtraum, was da jetzt eigentlich passiert, weil es eigentlich ein ganz, ganz tolles, sehr wirklich auch liberales Land gewesen ist. Und wenn man jetzt sich vorstellt, und auch ja Hochkulturen gewesen ist, ne? Wenn man sieht, dass jetzt alles zerstört ist, ist ein absoluter Albtraum. Man muss wirklich sagen, also man kann diesen Assad, da wird ja immer alles vorgeworfen, was der da gemacht hat, aber ich, wo ich da gewesen bin, ich habe auch bei Familien gewohnt, also ich habe nie irgendetwas Negatives erlebt. Und ich war dreimal da. Nicht ein einziges Mal.
Wenn man so wie Sie alle Länder der Erde gesehen hat, es gibt ja bei uns immer eine große Diskussion, Globalisierung, sagt man auf der ganzen Welt, gleicht sich das eine dem anderen an. Gibt es irgendwas, was tatsächlich auf der ganzen Welt heute schon gibt? Coca-Cola?
Ja, natürlich. Marlboro? Ja, ja. Internet.
Internet?
Außer Nordkorea. Aber Sie würden sich wundern, wie verbreitet beispielsweise in Afrika, wo die Menschen gar nichts haben, wie verbreitet dort das Internet ist. Dadurch, dass die, also Festnetz war ja nie möglich, weil hätten sie die ganzen Kabel verlegen müssen. Aber seit es eben halt das Mobilfunk gibt und die einfach nur diese mobilen Antennen aufstellen mussten, gibt es selbst im letzten Winkel Afrikas, ich habe Menschen, die haben keine Kleidung am Körper, aber sie haben Telefone mit Internet. Das ist wirklich, und das hat die Welt auch extrem verändert.
Können Sie, da Sie jetzt 193 Länder gesehen haben, können Sie aufrichtig die Frage beantworten, wo es am schönsten ist?
Nein. Das, die Frage wird
mir wird Ihnen wahrscheinlich immer wieder gestellt. Kommt immer einer, der sagt, wo ist denn am schönsten?
Ja, nee, das kann man nicht sagen. Also da könnte ich Ihnen zu viele Plätze aufsagen, weil ich bin ja eben nicht nur, dass ich mal in einem Land war, sondern ich habe ja diese Länder ganz intensiv bereist. Also ich war allein in China 11 Monate und dementsprechend, ich habe da, also das, es gibt einfach ganz viele, ganz tolle Plätze.
Weltkulturerbe 650, die Sie mit eigenen Augen gesehen haben. Wie viel gibt es insgesamt?
Über 1000.
Bamberg, Würzburg. Von uns aus die nächstgelegenen.
Bayreuth, Regensburg, der Limes, ja, sind alles Weltkulturerben, die eigentlich innerhalb von einer Stunde von Nürnberg erreichbar ist. Das ist und das sind alles tolle Weltkulturstätten. Ja, also wenn ich Freunde, die wissen es immer nicht, die aus dem Ausland kommen, sagen, wenn ihr nach Nürnberg kommt, da kann man sternförmig, kann man jeden Tag einen Ausflug machen. Ist ganz, ganz toll, was man hier innerhalb von wirklich sehr kurzer Distanz alles erleben kann.
Sagt man, wenn man die ganze Welt gesehen hat, so wie Sie, sagt man dann, bei uns ist es schön?
Fantastisch. Ich bin, also Ich bin wirklich das schon sehr, sehr oft gefragt worden, wenn man so viel gesehen hat, warum ich dann eigentlich immer noch hier lebe. Und wenn man das gesamte Paket zusammennimmt, mit natürlich Schwächen, die es überall gibt, aber also ich schätze Deutschland, ich schätze vor allem auch Bayern total. Das wird man aber erst dann erleben, wenn man mal sehen kann, wie es eben sonst wo ist. Also, dass sie nachts einfach hier auf die Straße gehen können. Das ist ja für uns, und sagen ja klar, das ist ganz viele Länder auf der Welt, wo es ein absolutes Unding wäre, weil es einfach viel zu gefährlich ist. Dass sie, wenn sie eine schwere Verletzung haben, dass der Arzt sie behandelt und nicht danach fragt, erst wie viel Geld sie haben. Wir hatten so einen Fall in Madagaskar, da ist unser Fahrer gehabt und da ist das Auto, ist der Reifen abgegangen und sind die Leute reingesprungen. Und dann haben die halt einige Verletzte gehabt. Und dann sind wir in eine Klinik, in eine lokale Klinik gegangen und dann sagt der Arzt, der sagt, ja, wie viel Geld wir dabei haben? Und ich sage, wieso, wie viel Geld? Der muss behandelt werden. Sagt er, ja, wenn wir nicht bezahlen, wird er nicht behandelt. Ja, wenn sie in vielen Ländern auf der Welt sind, wo es so viele Naturkatastrophen gibt. Ja, Deutschland, wir haben zwar ein wirklich fürchterliches Wetter, also gerade diesen Winter, ja, aber wir müssen nicht mit Erdbeben rechnen. Wir müssen nicht mit Hurricanes rechnen. Wir müssen nicht mit irgendeinem Tsunamis rechnen. Das ist für uns natürlich, wenn in Franken, dann sagt man, das passt schon alles hier. Ja, das kann man sich halt überhaupt nicht vorstellen. Leben Sie in Vanuatu oder in Papua-Neuguinea oder selbst in Amerika. Da müssen Sie eigentlich immer damit rechnen, dass sowas passiert. Und das haben wir alles hier nicht.
Ein gutes Schlusswort meines Gesprächs mit Michael Runkel, Weltreisender aus Nürnberg, einer von, wie viel sind es, 150 Menschen?
Also 150, ja.
Die Länder dieser Erde gesehen haben. Gibt ein Buch von ihm, Meine Reisen an die Enden der Welt, heißt das, Geschichten eines Globetrotters. Wenn man es bei Google reinschreibt, oder wahrscheinlich kommt das Buch schon, wenn man Ihren Namen bei Google reinschreibt.
Ja, Sie müssten eigentlich nur auf meine Webseite gehen, www.michaelrunkel.com.
Genau, kann man sich da.
Und da ist ein Store und da kann man das auch direkt bestellen. Ist jetzt gerade rausgekommen von Friedeking und Thaler. Ist ein Bildband eben mit 40 Destinationen, die wirklich das absolute Ende der Welt sind. Die meisten werden Sie wahrscheinlich noch nie gehört haben, aber wirklich jedes Einzelne ist eine ganz besondere Destination. Wirklich in den abgelegensten Winkeln auf der Welt. Und ich habe dann immer auch noch dazu geschrieben, was da alles ich erlebt habe, aber auch, wann man hinfahren kann, falls man sich das doch mal überlegt und wie man eben dann auch hinkommt.
Und wenn man das sich vor Augen führen möchte, im Zentrum Industriekultur gibt es eine Ausstellung.
In Jawohl, ab 15. Dazu. März bis 1. Juli findet im Museum für Industriekultur eben auch die Ausstellung passend zum Buch eine Reise an die Ende der Welt oder Reisen an die Enden der Welt statt, wo man eben dann diese Bilder auch dann noch ganz schön aufbereitet eben sich anschauen kann.
Michael Runkel, mein heutiger Studiogast. Ihnen, wo fahren Sie als nächstes hin? Jetzt kommen die Planeten dran.
Ja, Saudi-Arabien und dann,
so, ja,
dann nach Sri Lanka.
Schön, dass Sie hier waren. Schön, dass Sie den Weg zu uns ins ADF-Studio gefunden haben. Sicherlich einer der einfacheren Ihrer Bewegungen.
Vielen lieben Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
Und das war die heutige Ausgabe von Vorort Spezial. Heute sind wir echt rumgekommen mit einem Franken einmal um die Welt. Michael Runkel, mein Studiogast, Günther Moosberger, Ihr Gastgeber. Das Gespräch mit Michael Runkel können Sie nachhören. Jetzt ab 20 Uhr www.radiof.de finden Sie das als Podcast. Bisschen klicken. Und ansonsten geht es bei uns jetzt den 20 Uhr Nachrichten entgegen. Ihnen neuen schönen Abend auf der 94.5 und danke fürs Zuhören.